Moin zusammen und herzlich willkommen bei Far Away. Es ist März, Ende März, Kalenderwoche 11 oder so, keine Ahnung. Ich sitze im McAllister Tower im 12. Stock an der UC Hastings, die demnächst einen neuen Namen bekommen wird. Ich bin nach wie vor Julian, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Vielleicht aber auch nicht, weil im Prinzip wisst ihr das ja alle. Und es ist wieder an der Zeit für eine neue Folge dieses Podcasts. Ja, war eine produktive Woche in vielerlei Hinsicht, war eine interessante Woche in einiger Hinsicht. Und ich glaube, diesmal braucht es gar keine so wahnsinnig große Einleitung. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt in das, was ich denn so zu erzählen habe von dieser großartigen Woche. Wir steigen aber ein, wie gehabt, nicht mit der Woche selbst, sondern mit der Schlagzeile der Woche. Ich muss eigentlich kaum noch erwähnen, woher sie kommt. Es ist mal wieder sfgate.com, mein Standard-Schlagzeilen-Zulieferer. Die wahrscheinlich einzige seriöse lokale Nachrichten-Website, die komplett gratis zugänglich ist. Und ich habe zu viele Abos, um auch noch für den Chronicle Geld zu bezahlen. Wahrscheinlich. Jedenfalls, die Schlagzeile der Woche lautet, stammt vom 18. März, also eigentlich schon von letzter Woche, aber wir rechnen hier ja in Podcast-Wochen und nicht in Kalenderwochen. Deswegen weiß ich auch nicht, was für eine Kalenderwoche es ist. Und die Schlagzeile lautet, You look like a Republican. Tech Bro, Vestwearers, shamed in Flyers around SF. Also grob übersetzt, du siehst aus wie ein Republikaner. Die westentragenden Tech-Bros werden in Flyern, die überall in San Francisco zu finden sind, angegriffen. Ja, oder beschämt. Sie werden beschämt. Es geht darum, also Tech-Bros, es ist so ein Sammelbegriff für Menschen, die üblicherweise aus anderen Orten der USA kommen. Also nicht aus der Bay Area, vielleicht aus anderen Teilen Kaliforniens, vielleicht aber auch aus kulturell sehr unterschiedlichen Bundesstaaten wie Texas. Und die eben hier sind, weil es hier natürlich viele gut bezahlte Jobs im Technikbereich gibt. Gerade Silicon Valley natürlich, aber auch in San Francisco selbst. Das bietet eben zahlreiche Möglichkeiten. Und wie gesagt, kulturelle Unterschiede sind nicht unerheblich in den USA. Kalifornien ist ein extrem liberaler Staat und die Bay Area ist ein sehr liberaler Ort in diesem liberalen Staat. Und jenseits davon hat San Francisco selber natürlich auch eine Geschichte als ein Zentrum von Bürgerrechtsbewegungen, Oakland genauso. Sprich, die Werte, die Verteilung von Werten, die mag hier vielleicht ein bisschen anders aussehen als an anderen Orten, wo man studieren kann. Abgesehen davon hat auch die Stadt selbst so einige ganz nette Features. Der Flyer ist abgebildet in dem Artikel. Der erste Punkt lautet, ich werde direkt übersetzen, weil wir haben ja keine Zeit. Dass man eben aufhören soll, Westen zu tragen. Ihr seht aus wie Republikaner. Das Standardkleidungsstück der Tech Bros ist die Weste von Patagonia. Patagonia stellt Westen her, tatsächlich für Unternehmen auch. Ist eine sehr beliebte lokale Outdoor-Marke. Ist jetzt auch keine böse Firma oder so, das überhaupt nicht. Als Outdoor-Marke ganz toll. Aber es ist eben so ein bisschen ein Klischee-Kleidungsstück, diese Patagonia-Weste. Das ist, sieht man hier häufig eben gerade bei den Leuten, die in dieses Klischee fallen. Ich meine, mit städtischen Klischees kennen sich alle aus, die im Prenzlauer Berg leben. Schöne Grüße an den Prenzlauer Berg. Dann der nächste Punkt in dem Flyer ist, dass die Leute aufhören sollen, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, weil das ja immerhin die zweitbeste Stadt für öffentlichen Nahverkehr in den USA ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Also Platz 1 ist New York. Ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist sicherlich der einzige Ort in den USA, wo man wirklich komplett den öffentlichen Nahverkehr nutzen kann. In San Francisco geht das auf gewissen Strecken exzellent und man kann eben auch viel zu Fuß erreichen. Ich würde allerdings sagen, dass Chicago insgesamt doch noch mal besser erschlossen ist. Aber da war ich auch nicht so lange. Insofern mag das auch nicht stimmen. Ich meine, ich fand Seattle auch nicht so schlecht, aber Seattle hatte irgendwie Nachteile. Ich krieg's nicht mehr zusammen. San Francisco hat einen ordentlichen öffentlichen Nahverkehr. Jedenfalls, dass diese Menschen natürlich gerade sehr gerne das Auto nutzen, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die Technikunternehmen nicht direkt in San Francisco angesiedelt sind. Nun ja, wie auch immer, dass Autos wasteful and outdated sind, das ist korrekt. Man sollte möglichst in Städten kein eigenes Auto mehr haben, wenn es irgendwie anders geht. Aber zumindest diesen Menschen wird unterstellt, das zu haben und dass es ihnen auch relativ egal sei. Dann, man solle damit aufhören, darüber zu sprechen, wie schlimm Verbrechen, Kriminalität und Obdachlosigkeit in San Francisco sind, weil das falsch sei und die Leute damit ziemlich rassistisch klingen würden. Das ist eine eher komplexe Diskussion, glaube ich, um die ich jetzt so in der Tiefe auch nicht einsteigen kann. Aber natürlich ist es so, dass viele Diskussionen über Kriminalität gerade und eben auch viele Diskussionen über Obdachlosigkeit natürlich einen rassistischen Unterton in den USA haben. Und naja, also als Smalltalk-Thema ist es tatsächlich nur bedingt geeignet. Ich meine, hier im Tenderloin ist es natürlich einfach sehr offensichtlich und sind die Einflüsse auch sehr direkt spürbar manchmal. Es ist eine, ja, wenn man so nennen will, High Crime Area. Es gibt viel Verbrechen, es gibt offenkundig viel Obdachlosigkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie dahin stellt und sagt, schlimm, schlimm und das irgendwie morgens beim Bäcker macht. Es ist einfach kein gutes Thema für Smalltalk. Wenn man darüber spricht, dann sollte man es zumindest ernst nehmen. Ja, stop going out or living in the Marina. Only Republicans go out in the Marina. Der Marina District, das ist so ein bisschen der, weiß ich nicht, ich finde langweiligste Distrikt, langweiligste Bezirk in San Francisco. Es ist so ein am Reißbrett hochgezogener Ausgehbereich. Also, es ist okay, es gibt ein paar nette Orte, wo man hingehen kann. Ich gehe auch davon aus, dass nicht nur RepublikanerInnen dahin gehen, aber es ist schon sehr beliebig. Also es ist nicht wirklich typisch San Francisco, es ist sehr amerikanisch, es ist aber eben nicht sehr typisch Bay Area. Also ja, kann man machen, ich war auch häufiger da irgendwie weg, aber ob man es machen muss, ist natürlich eine berechtigte Frage. Und ja, es ist, also das passt natürlich auch in dieses Klischee, natürlich die vorrangig dort anzutreffenden Leute sind eben jüngere Menschen, Anfang 30, unter 30, die vielleicht nicht so den ursprünglichen langen Bezug zu San Francisco haben. Das trifft natürlich auch auf viele meiner KommilitonInnen durchaus zu. Deswegen, wie gesagt, es ist kein unbeliebter Ort, um auszugehen, aber die Bedenken der Lokalen, die sind natürlich auch irgendwie auf ihre Weise nachvollziehbar. Also man sieht, es gibt gewisse Konflikte hier zwischen der Bevölkerung, der Urbevölkerung von San Francisco und zugezogen in irgendeiner Form. Ich kann mich an die Hipster-Diskussionen in Berlin erinnern. Ich nehme an, das ist einfach typisch für Großstädte. Wie ernst man das nimmt, ist eine andere Sache, aber ganz interessant zu sehen, dass es das hier so auch gibt, diese Klischees, und teilweise sind sie eben auch berechtigt. Das war eine unfassbar lange Schlagzeile der Woche, aber es gab eben auch Erklärungsbedarf. Ich skippe hier immer so ein bisschen den Rest des Mittwochs, wenn ich den Podcast so früh aufnehme wie auch heute und wie letzte Woche. Das sorgt natürlich dann auch immer dafür, dass ich mein eigenes Zeitlimit nicht reiße. Aber es ist natürlich auch ein bisschen unfair. Gerade im Fall der letzten Woche kann ich den Rest des Mittwochs aber auch nicht so einfach skippen. Also mit Evidence Law, mit Beweisrecht kann ich das durchaus tun, denn das ist wahrscheinlich für die meisten Zuhörenden nicht so interessant. Aber ihr wollt sicherlich wissen, wie das mit diesem LLM-Dinner sich dann denn so verhalten hat. Also, wie schon angekündigt, waren wir bei Professor Wapnack zu Hause. Das war im Sunset District. Der Sunset District ist überraschenderweise, also vielleicht auch nicht so überraschend, im Westen der Stadt. Sprich dort, wo die Sonne untergeht. Und zwar in der Nähe des Golden Gate Parks und auch fast schon eben in Richtung Ocean Beach und allem, was dahinter kommt. Ist eine, ja, Familienwohngegend, die etwas überdurchschnittlich vom Nebel betroffen ist morgens. Also es ist auch jetzt gerade noch relativ neblig. Wir hatten heute einen eher nebligen Tagesbeginn. Und der Sunset District ist tatsächlich dann immer voll von Nebel eingehüllt bei solchen Gelegenheiten, weil er einfach relativ ein bisschen erhöht liegt und relativ nah am Meer liegt, am Ozean liegt, am Pazifik. Und ja, das führt dann dazu, dass das dort so ist. Ja, relativ, wie gesagt, familienlastige Wohngegend, schöne Wohngegend, nette, ruhige Wohngegend. Und dort waren wir eingeladen. Das Essen musste die geschätzte Professorin nicht selbst zubereiten. Da gab es offenkundig einen Lieferdienst. Ja, das war alles recht mexikanisch. Also Burritos unter anderem und diverse andere schöne Dinge, also gute Auswahl an Essen, gute Auswahl an Getränken. Alle Verantwortlichen der Global Programs waren anwesend und eben auch die allermeisten LLM-KommilitonInnen waren da. Das hat mich sehr gefreut, weil man viele eben doch nicht so regelmäßig sieht jetzt in diesem Semester, wo die gemeinsamen Klassen ja weggefallen sind. Und es war einfach eine schöne Gelegenheit, nochmal sich wiederzutreffen und auszutauschen. Hätte normalerweise am Anfang des Semesters stattfinden sollen, war jetzt aufgrund dieser ganzen Pandemie-Geschichte, von der ihr vielleicht gehört habt, aber nicht der Fall. Und deswegen haben wir es jetzt nachgeholt. Relativ kurz vor unserem letzten Dinner, dem Graduation Dinner, was dann nächsten Monat erfolgen wird. Sprich, wir haben eine ganze Menge Abendessen vor uns im Prinzip. Ja, wir haben da so 3 Stunden, würde ich sagen, ungefähr verbracht und hatten einen Abend reich an netten Gesprächen, an produktivem Austausch, an inspirierenden Ideen und allem, was dazugehört. Nee, es ist immer sehr nett, die Leute zu treffen, mit denen man eben gerade auch im ersten Semester sehr viel zu tun hatte. Und ja, ich denke, das wird sich auch jetzt noch das ein oder andere Mal ergeben. Da freue ich mich jedenfalls drauf. Inspiriert hiervon ein außer der Reihe geschehenes, ja, ich sag mal, Mini-Essen der Woche. Denn ich fokussiere mich ausnahmsweise mal wieder nicht auf ein einzelnes Gericht, sondern ich wollte über das zutiefst belastende Thema Fusion Food sprechen. Denn das ist hier ein großes Thema. Ich hatte ja schon mal erwähnt, glaube ich, das quasi Nationalgericht der Bay Area, den Sushi Burrito. Ich glaube, der Sushi Burrito ist wahrscheinlich das beste Beispiel für ein beliebtes Fusion Food. Aber es geht auch weit darüber hinaus. Ich war gestern mal wieder bei, also dem tatsächlichen gestern, nicht dem gestern gesehen von dem Ort, an dem wir jetzt im Podcast sind. Ich war gestern bei Trader Joe's, wie ich vielleicht auch noch erzählen werde, und habe gesehen, dass die Bao Buns mit Philly Cheesesteak Aroma wieder da sind. Also Bao Buns sind ja chinesische, ja, Dampfbrötchen im Prinzip, könnte man sagen. Schwer zu erklären. Einfach mal googeln. Und die aber eben gefüllt mit einer Mischung, die quasi dem Philly Cheesesteak entspricht, also einem der wahrscheinlich bekanntesten US-Sandwiches. Steakstreifen, Käse. Manche mögen Paprika drauf, manche nicht. Ja, jedenfalls viel Brot von dubioser Qualität, viel Käse oder Käse in Anführungsstrichen von dubioser Qualität und ein bisschen sehr gutes Fleisch. Man könnte sagen, das Philly Cheesesteak ist eigentlich typisch, prototypisch für die USA als solche. Und das beide ist eben kombiniert. Also ein klassisches chinesisches Gericht kombiniert mit einem wirklich prototypischen und ikonischen US-Nationalgericht, was man auf den ersten Blick nicht so miteinander vereinen würde. Ich hätte mich vielleicht getraut, es zu kaufen, habe allerdings keine Mikrowelle hier aufgrund meiner mietvertraglichen Regelungen und vielleicht auch aufgrund allgemeiner Überzeugung. Ich hatte sehr lange keine Mikrowelle mehr insgesamt. Und deswegen kann ich leider nicht darüber berichten, wie es schmeckte. Aber es ist auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass Fusion Food in jeder Hinsicht eben auch ein großes Thema ist. Also zum Beispiel Mac and Cheese gibt es irgendwie in 10 verschiedenen Varianten bei Trader Joe's, zumindest die tiefgekühlten. Und ich glaube, die interessanteste fand ich die Burrito Bowl Mac and Cheese, also quasi mexikanische oder Tex-Mex-Küche vereint mit dem ebenfalls sehr amerikanischen Gericht Mac and Cheese, also Macaroni und Käse. Ich glaube, in so amerikanischen Serien in den 80ern und 90ern wird das als Käse-Macaroni immer übersetzt. Ich nehme an, heutzutage wird es nicht mehr übersetzt. So ein Favorit von mir ist wie bei den Simpsons im ZDF früher. Das kenne ich auch nur noch von VHS-Kassetten. Ich habe VHS-Kassetten gesagt. Okay, es wird nicht besser. Also die frühen Simpsons-Folgen, die frühen Simpsons-Übersetzungen hatten Donuts noch als Schmalzkringel übersetzt, glaube ich. Das fand ich auch mal exzellent. Also die Wörter, die im Deutschen bekannt sind, das wird natürlich tendenziell auch immer mehr. Ja, und dementsprechend, wo war ich? Ich habe keine Ahnung. Burritos oder, wie man im Deutschen sagt, Bohnen-Reisrollen. Mexikanische Bohnen-Reisrollen gibt es jedenfalls auch in jeglichen Geschmacksrichtungen und Mac and Cheese gibt es offenkundig, genau da war ich, auch in Burrito-Geschmacksrichtungen. Also Fusion Food, Riesenthema, gerade in einer kulturell und kulinarisch so vielfältigen Gegend wie San Francisco ist es natürlich auch ein Ding. Ich würde tendenziell empfehlen, abgesehen von dem großartigen Sushi-Burrito, eher die Läden aufzusuchen, die sich auf eine Küche festgelegt haben und Fusion Food etwas skeptisch gegenüberzustehen, aber das soll keine generelle Regel sein, nur eine Anregung. Es war gar kein so kurzes Essen der Woche. Ich zähle es mal als reguläres Essen der Woche in meiner nicht vorhandenen internen Statistik. Den Donnerstag und den Freitag möchte ich an dieser Stelle eigentlich zusammenfassen, glaube ich, denn vom Donnerstag ist nicht so viel zu erzählen. Ich hatte noch Folgeerscheinungen von den Getränken, die das Dinner begleitet haben. Man merkt nicht nur an den VHS-Kassetten, dass ich nicht jünger werde. Ach, aber ich will mich nicht beschweren. Und abgesehen davon ist ja gerade Property sicherlich nicht so das erfrischendste Thema, das ich in diesem Podcast zu besprechen habe, muss ich ganz selbstkritisch wohl auch eingestehen. Das hatte tatsächlich auch der Global Programs Dekan so nochmal angemerkt. Naja, hast du ja schon ein ganz schönes Programm aufgeladen. Ich habe ihn nicht darauf hingewiesen, dass er selbst mal einen Stundenplan ja bestätigt hatte und ihn okay fand von der Schwierigkeit her. Nun ja, Donnerstag jedenfalls sehr unifokussiert, ein bisschen an meinem Paper gearbeitet habe ich tatsächlich noch. Das habe ich Freitag wesentlich intensiver. Ich hatte erstmal bei das Glück, Freitag mal wieder ein Live-Spiel des FC St. Pauli sehen zu können. Heimspiel gegen Heidenheim. Schwierige Aufgabe. Und da wir gerade 2 Wochen voraus sind bei der Zeitumstellung, also wir sind 2 Wochen voraus darin, nur 8 Stunden hinterher zu sein, könnte man sagen, hatte ich das Glück, auch erst um 10.30 Uhr anfangen zu müssen. Das hat das Bier, das ich mir traditionell erlaube, zu diesen Spielen etwas einfacher runtergehen lassen. Denn so ein Morgenbier ist jetzt nicht mein favorisiertes Getränk grundsätzlich. Aber naja, es ist halt Fußball, da gehört das irgendwie dazu, nehme ich an. Jedenfalls 10.30 Uhr, St. Pauli gegen Heidenheim live, und gewonnen haben sie auch noch. Ein verdientes 1-0, eine schöne konzentrierte Leistung. Sie sind auf Kurs, könnte man sagen, auf Kurs Richtung Aufstieg, und ein Bundesliga-Aufstieg würde es mir natürlich einfacher machen, nächste Saison mehr Live-Spiele zu schauen, denn, ja, ich habe es schon mal erwähnt, 4.30 Uhr morgens würde ich mir nicht antun, 6.30 Uhr morgens am Samstag würde ich mir vielleicht antun, und wenn es dann mal die späteren Spiele am Wochenende sind, dann sowieso erst recht. Also, ja, ich bin für den Aufstieg, muss ich an dieser Stelle mal sagen, völlig überraschend. Das war jedenfalls dann der Beginn des Freitags, und den Rest des Freitags habe ich tatsächlich sehr konsequent mit meinem Paper zugebracht im Datenschutzrecht. Das ist jetzt auf 15 Seiten angewachsen und ich habe auch schon so 60 Fußnoten. Also ich habe ordentlich was geschafft, habe aber auch gar nicht mehr viel Zeit. Also es sind nicht mal mehr 3 Wochen, bis ich einen kompletten Entwurf abgeben muss, in dem alles schon drin ist. Bis die endgültige Fassung dann fertig sein muss, habe ich zwar nochmal einen Monat, aber da kommt dann auch schon die Vorbereitung auf die Klausuren mit rein und so. Da will ich dann nicht alles aufsetzen. Und wie gesagt, kompletter Entwurf sollte halt auch wirklich ein kompletter Entwurf sein. Das heißt, die nächsten 2,5 Wochen, die werden in der Hinsicht jetzt doch sehr arbeitsintensiv. Und dementsprechend kann es durchaus mal sein, dass da ganze Tage, ich fürchte vielleicht auch noch das ein oder andere Wochenende für draufgehen. Das ist leider nicht anders zu machen. Aber naja, nach den Klausuren habe ich dann fast 3 Wochen, wo ich nichts zu tun habe. Also nicht in der Uni sein muss und keine Aufgaben habe. Eine Wohnung sollte ich dann mal suchen allgemein. Aber das wäre auch alles. Insofern, ich schaue mit Optimismus in die Zukunft, und das sollten wir alle, zum Beispiel auf das Wochenende. Aber nicht zu voreilig ins Wochenende starten, denn natürlich haben wir noch das Rechtsthema der Woche. Die aufmerksamen ZuhörerInnen, und das seid ihr alle, das weiß ich, werden sich in etwa denken können, worüber ich diese Woche sprechen werde und will. Denn wir haben ja inzwischen eine Kandidatin für die Nachfolge von Justice Breyer am Supreme Court. Es ist Judge Ketanji Brown Jackson, die seit letztem Jahr schon Richterin am US Court of Appeals des District of Columbia ist. Das ist eine relativ häufige Quelle für Supreme Court Justices. Und Ende Februar wurde sie von Joe Biden eben dann auch als schon vorher aussichtsreichste Kandidatin für die Nachfolge von Stephen Breyer am Supreme Court nominiert. Und ja, das, wie ich schon mal erzählt habe, hat diese Nominierung ja quasi noch das Erfordernis, dass der Senat zustimmt. Also der Senat muss es nicht beschließen, aber der Senat muss mehrheitlich zustimmen, was letztlich zum ungefähr selben Ergebnis führt. Früher war es mal so, vor einigen Jahren bis Jahrzehnten war es mal so, dass das nur eine Formalität war. Also dass der Senat gesagt hat, naja, Präsident, du hast das Recht, den Richter, die Richterin zu nominieren. Wir werden dir zustimmen. Das ist inzwischen nicht mehr so. Spätestens seit Merrick Garland, der jetzt Attorney General ist, von Barack Obama nominiert wurde gegen Ende seiner Amtszeit und eben nicht vom Senat bestätigt wurde, ist das eindeutig auch eine politische Funktion, die eben in den Konflikt zwischen den Parteien oder die als Konflikt zwischen den Parteien betrachtet wird. Also es gibt keine einstimmigen Entscheidungen mehr, das ist vorbei. Zu diesem Prozess gehören die sogenannten Confirmation Hearings und die waren immer schon wichtig. Also diese Confirmation Hearings dienen eben dazu, dass der Kandidat, die Kandidatin auf Herz und Nieren geprüft wird. Zum Beispiel Clarence Thomas ist damals über Missbrauchsvorwürfe befragt worden in seinen Hearings. Also relativ wichtige Angelegenheit, aber es geht vor allem natürlich um rechtliche Positionen. Also zum Beispiel die Haltung zur Abtreibung oder jetzt im Fall von Ketanji Brown Jackson die Haltung zu Critical Race Theory. Ja, dazu kommen wir gleich. Jedenfalls diese Hearings, die sind hier wirklich von hoher Relevanz. Also sie werden auch live gestreamt tatsächlich hier in Hastings. Und das liegt nicht nur daran, dass Judge Brown Jackson eine indirekte Verbindung zu UC Hastings hat. Also es ist so, dass sie ursprünglich Anwältin war für Morrison Foerster. Und Morrison Foerster ist eine der größten Kanzleien hier an der Westküste, die wiederum von einem Hastings-Absolventen im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Das ist so die indirekte Verbindung, aber wirklich sehr indirekt. Etwas direktere Verbindung zu dem Thema ist ja Herr Shapiro, der ja vor einigen Wochen, sagen wir mal, nicht allzu nett empfangen wurde, unter anderem von der Black Law Students Association hier an der Uni und der sich dann in der Folge darüber beschwert hat, niedergebrüllt worden zu sein. Also er durfte nicht sprechen. Er hatte sich vorher geäußert auf Twitter gegen ja, die Kandidatinnen, die von Joe Biden in Betracht gezogen worden waren, als lesser black candidates, also als ja, minderwertige schwarze Kandidatinnen. Das ist ein ja offensichtlich rassistischer Tweet, auch wenn er dann irgendwie sich in Ausflüchte aller Art ergangen ist später und gesagt hat, ja, Twitter hat eine Zeichenbegrenzung und er meinte natürlich lesser im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, weil man würde sich ja künstlich beschränken. Naja. Jedenfalls, Herr Shapiro war nicht allzu willkommen. Es gab dann ja größere Konflikte drumherum und auch einige Zeitungsberichte darüber. Jetzt, vorgestern, hat sich, glaube ich, Shapiro selbst im Wall Street Journal zu Wort gemeldet in einem Meinungsstück, in einem Kommentar und hat nochmal sehr ausführlich darüber lamentiert, wie schlimm das ja sei, dass man seine Meinung nicht sagen dürfe. Ich glaube, an sich kann man das sehr einfach kommentieren damit, dass man seine Meinung durchaus sagen darf, sofern man nicht ein... Ich fürchte, hier zensiert mich Spotify. Es ist, ja. Also, Herr Shapiro, weint darüber, dass er so böse behandelt worden ist. Vielleicht sollte man Menschen nicht als lesser black person bezeichnen. Das wäre eine Anregung. Das aber nur am Rande. Also, diese Hearings, die werden hier sehr interessiert verfolgt. Und ja, die republikanischen Abgeordneten bekleckern sich nicht zwingend mit Ruhm. Es gab da so eine kleine Geschichte über Ted Cruz. Ted Cruz hat nämlich Justice Jackson sehr ausführlich, Judge Jackson, noch nicht Justice Jackson, sehr ausführlich befragt über Critical Race Theory und hat ein Buch dabei hochgehalten, das Anti-Racist Baby heißt und hat die Frage gestellt, ob Judge Jackson glaubt, dass Babys rassistisch sind oder sowas, also der übliche republikanische Unsinn, der eben bei sowas passiert, ganz kurz gesagt. Dazu hat dann Scott Wiener, das ist ein, ich glaube, State Assembly, Staatssenator von Kalifornien tatsächlich hier aus San Francisco, hat dann gemeint, naja, also Judge Jackson und ich waren in der gleichen Klasse in Harvard und Ted Cruz war ein Jahr über mir. Judge Jackson war allgemein bekannt als nette, als kluge Person Ted Cruz war generell allgemein bekannt als, ich zitiere, Major Jackass, also als sehr großer Esel, freundlich übersetzt. Ja, das ist eine schöne Randnotiz. Also es wird allgemein wahrgenommen hier in der Gegend, sage ich mal, und gerade in liberalen Kreisen. Und es gibt eine relativ emotionale Begleitung dieser ganzen Geschichte. Also die Confirmation Hearings haben so ein bisschen den Sinn und Zweck, dass man quasi absehen kann, in welche Richtung die zukünftige Justice entscheidet. Und dafür ist es da und wir werden es weiterhin verfolgen. Nur am Rande bemerkt, Justice Jackson gab es schon mal. Also es gab schon einen Justice Jackson am Supreme Court. Ich versuche mich gerade zu versichern, dass es nicht mehrere gab, aber ich glaube, es gab nur den einen. Das ist Robert Jackson. Und Robert Jackson habe ich hier auch schon mal erwähnt. Der war nämlich der Hauptvertreter der Anklage bei den Nürnberger Prozessen. Also er hat sich damals freistellen lassen von seinem Amt als Justice am Supreme Court, um nach Deutschland zu reisen und dann eben um die Nürnberger Prozesse als Ankläger seitens der Vereinigten Staaten zu leiten und voranzutreiben. Ist ein wahnsinnig interessanter Charakter, hat auch sehr, sehr, sehr aufschlussreiche Opinions geschrieben für den Supreme Court und gerade seine Perspektive auf Grundlage seiner Erfahrungen in den Nürnberger Prozessen ist sehr lohnenswert. Also wenn man zufällig dran kommt und sich dafür interessiert, Justice Jackson, der Ältere, wie man wahrscheinlich bald sagen wird, ist eine spannende Figur der amerikanischen Rechtsgeschichte. Ja, das soll es dann mal mit Supreme Court gewesen sein, würde ich sagen. Wir haben uns das Wochenende jetzt alle redlich verdient. Allerdings sollten die Erwartungen nicht zu hoch sein, denn Samstag war Regen. Man glaubt es kaum, aber es hat geregnet. Nicht viel, ehrlich gesagt. Ein paar Tropfen. Aber es war halt so ein bisschen der erste Regen, seit ich wieder hier bin. Also seit Anfang Januar. Das ist schon dringend nötig. Dementsprechend habe ich den Tag auch größtenteils in Innenräumen verbracht. Habe mir tatsächlich Darmstadt gegen Bremen angeschaut. Ganz gutes Spiel. Und habe sehr viel an meinem Paper weitergeschrieben. Also, naja, 15 Seiten kommen nicht aus dem Nichts. Weitere 15 Seiten brauche ich immer noch. Also ein bisschen recherchiert. Und so ist das dann eben. Das macht den Samstag sehr kurz. Und ja, eigentlich habe ich gar nicht mehr darüber zu erzählen. Es liegt ein bisschen am Format dieses Podcasts, dass ich daraus jetzt ein eigenes Kapitel gemacht habe. Das war vielleicht gar nicht so klug im Nachhinein. Aber naja, unter einer Minute, was soll's. Denn zwischen den Samstag und den Sonntag presse ich ja immer den Ort der Woche. Und beim Ort der Woche habe ich seit einigen Wochen, wie allen ZuhörerInnen bekannt sein wird, das Konzept, dass ich bestimmte Regionen, Teile, Stadtteile, Bezirke, Nachbarschaften von San Francisco vorstellen möchte. Das war am Anfang der Tenderloin, sehr naheliegend. Das war dann der Mission District und letzte Woche hatten wir das Castro. Diese Woche ist der wahrscheinlich letzte verbleibende, so richtig populäre, bekannte, berühmte Bereich von San Francisco dran. Und das ist Haight-Ashbury. Haight-Ashbury ist überraschenderweise die Kreuzung rundherum um die Kreuzung der Haight Street und der Ashbury Street. Und es ist kein sehr großer Bereich von San Francisco. Also da leben ungefähr so 10.000 Leute, würde ich sagen. Es ist in der Nähe des Golden Gate Parks, also auch nicht weit weg von hier. Schon ein Stückchen zu laufen, aber nicht allzu weit. Und es ist im Prinzip bekannt als der Hippie-Distrikt der Stadt. Haight-Ashbury ist so ein bisschen der Ort, wo San Francisco als Stadt der Gegenkultur im Prinzip seinen Ruf her hat. Also es ist quasi der Bereich, wo in den 60ern insbesondere viele Leute, viele junge Leute aus dem Rest der USA hergezogen sind. Und das kommt ein bisschen daher, dass eigentlich geplant war, rund ums Panhandle, also das ist dieser Bereich, der da quasi direkt nebenan liegt, der so ein bisschen geformt ist wie ein Pfannengriff, einen Freeway zu bauen. Also die Idee war, dass eine Autobahn dahin kommt und dadurch war es immer so ein bisschen unklar, ob man das Gebiet oder die Gebäude in dem Gebiet wirklich weiterentwickeln und weiter pflegen soll. Und aus diesem Grunde war es Anfang der 60er, obwohl da die Pläne dort schon nicht mehr bestanden, ein sehr günstiger Ort, um zu wohnen. Und abgesehen davon war eben dieser Streit um den Freeway auch so ein bisschen sozialer Konflikt. Das hat dann natürlich auch direkt so ein bisschen gegenkulturelle Bewegungen angezogen, könnte man sagen. Der alte Spitzname von Haight-Ashbury, der von Hunter S. Thompson geprägt wurde, dem Schriftsteller, war Ashbury. Ashbury für offensichtliche Gründe, for obvious reasons. Also aus offensichtlichen Gründen. Natürlich hat die Hippie-Kultur auch immer so ein bisschen mit Drogen zu tun. Das war ein sehr offensichtlicher Satz, fällt mir auf irgendwie. Aber naja, also Marihuana in jeder Form und LSD, die Drogen jener Zeit. Und dementsprechend auch diverse Menschen mit durchaus ernsthafteren Drogenproblemen, die hier ansässig waren. Zu nennen sind da immer Janis Joplin, Jimi Hendrix und beispielsweise auch die Bandmitglieder von Jefferson Airplane und Grateful Dead. Also, ja, eine ganze Menge Leute. Der Theme-Song, die Hymne von Haight Ashbury, ist wahrscheinlich der Song von Scott McKenzie, der auch Motto meiner Abschiedsparty in Berlin war. If you're going to San Francisco, das haben jetzt alle im Ohr. Und ja, genau, das ist so das, was man über die Geschichte von Haight Ashbury sagen kann in den 60ern und 70ern. Also ein ganz zentraler Ort dieser Stadt und ein ganz zentraler Ort für das Image dieser Stadt. Ähnlich wie das Castro, nur in anderer Hinsicht, könnte man sagen. Und daher kommt aber eben auch für viele noch das Bild, das man von dieser Stadt eben hat und von ihrer Bevölkerung. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist Haight Ashbury eher so eine Art Themenpark, um es ganz hart zu sagen. Also da sind viele Orte, die Bezug nehmen auf diese Gegenkulturbewegung und auf Hippies und alles das drumherum. Und es leben sicherlich auch noch viele Menschen da, die in der Zeit hier groß geworden sind. Kann man nicht in Abrede stellen. Aber es ist eben kapitalisiert. Also wie alles oder wie vieles in unserer Zeit ist es kapitalisiert und es gibt einfach Geschäfte, die überhaupt nichts damit zu tun haben, mit den Ideen und Idealen dieser Bewegung. Und daraus eben einfach Gewinn schlagen wollen. Was ja an sich wahrscheinlich einfach der Lauf der Dinge ist. Also, dass eine Gegenkultur irgendwie zur Mainstream-Kultur wird, das ist ja eigentlich das Beste, was ihr passieren kann. Nicht als Gegenkultur, aber was ihren kulturellen Erfolg angeht. Und insofern muss man das wahrscheinlich irgendwie auch zwiespältig betrachten. Und es gibt vermutlich auch positive Aspekte. Jedenfalls, Haight Ashbury ist ganz nett, um da jetzt irgendwie mal durchzugehen, aber man sollte auch keine Wunderdinge erwarten. Also der Spirit, der in den 60ern, 70ern dort geherrscht haben muss, der findet sich anders als zum Beispiel beim Castro eher nicht mehr dort, würde ich sagen. Ja, aber ein Ort der Woche ist es trotzdem noch wert. Ich werde mal schauen, wie ich weitermache. Ein paar Gegenden von San Francisco gibt es noch. Ich habe ja heute über den Marina District gesprochen. Vielleicht spreche ich nochmal über den. Mal gucken. Aber das waren jetzt erstmal so die zentralen, wichtigsten, spannendsten Orte dieser Stadt, würde ich behaupten. Der Sonntag ein bisschen vielfältiger dann insgesamt als der Samstag, zumindest weniger in Innenräumen, denn das Wetter hatte sich wieder stabilisiert nach diesem Regeninferno, möchte ich es nennen, also dem leichten Nieselregen über eine Stunde oder so. Jedenfalls gab mir das die Gelegenheit, den Nachmittag ein wenig damit zu verbringen, am Embarcadero entlang zu flanieren, wie man das hier ja tut, ein bisschen auf die Bay zu schauen und meinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Ich habe mir dann Essen beschafft aus Chinatown, wie ich das sonntags zu tun pflege gelegentlich. Nö, ist immer gut. Kann man immer gut machen. Und insbesondere, wenn man jetzt nicht so festgelegt sein möchte, was Ort und Zeit des Verzehrs angeht, ist es einfach eine sehr gute Idee, größere Mengen Essens aus Chinatown zu beschaffen und dann zu gucken, was man damit macht. Das habe ich getan. Und damit war das jetzt kein sehr spektakulärer Sonntag, aber ein durchaus sehr entspannender Sonntag. Das ist eine Sache, für die San Francisco einfach auch gut geeignet ist, weil alles so schön erreichbar ist und es landschaftlich ja trotzdem immer schön, nett, sehenswert, entspannend ist. Am Montag war Freedom Day, in Anführungsstrichen. Also am Montag fiel die Maskenpflicht der Uni in den Unigebäuden, also in Vorlesungen und in Fluren und sonst wo weg. Sprich, wir sind seit Montag nicht mehr verpflichtet, Masken zu tragen. Wenn ProfessorInnen das wollen, können sie allerdings ihre Klassen dazu verpflichten. Und ich selbst bin auch noch etwas unentschlossen. Also ich verhalte mich da sehr unterschiedlich. In Aufzügen trage ich meistens Maske, weil man einfach direkt nebeneinander steht. In Vorlesungen kommt es auf die Sitzsituation an und irgendwie auf alles andere. In einer meiner Vorlesungen ist ohnehin Maskenpflicht. Eine andere der Vorlesungen hat online stattgefunden diese Woche, ausnahmsweise. Dementsprechend musste ich mich in zwei von vier Fällen noch gar nicht verhalten in irgendeiner Form. In Criminal Procedure habe ich mich gegen die Maske entschieden und in Evidence aktuell noch dafür. Das hat ein bisschen auch mit den Mehrheitsentscheidungen in den Klassen zu tun, weil ich finde, da wo viele Menschen eben noch Maske tragen, sollte man das auch damit respektieren, dass man diese Entscheidung nicht irgendwie ja unsinnig macht, indem man selbst keine trägt oder abschwächt. Ja, das war dann jedenfalls so die erste große Veränderung. Ich glaube, gerade für die ProfessorInnen war das ein bisschen ein Segen, denn 2 Stunden zu reden und dabei eine Maske zu tragen, ist nicht angenehm. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich selber ja auch, Brillenträger ist, das beschlägt dann dauernd und so. Es gibt Schöneres, definitiv. Insofern, gerade für die Professoren ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wie man es abgesehen davon beurteilt, ist eine andere Frage. Allerdings, wir sind alle dreimal geimpft. Es gibt eine Boosterpflicht auf dem Campus. Wer nicht geboostert ist, das sind ein oder zwei Studierende tatsächlich insgesamt von über 1000, über 1200, darf eben hat eben immer noch eine Maskenpflicht in Innenräumen. Also wer nicht geimpft ist, muss oder nicht geboostert ist, muss Maske tragen weiterhin und darf auch nicht in Innenräumen essen zum Beispiel. Das ist dann eben so. Ja, ansonsten der Montag etwas unspektakulär wieder mit Evidence, Beweisrecht und dann mit Data Privacy. Interessante Randnotiz, der Professor, unser Data Privacy Professor, hatte eine Verhandlung in Washington und hat dann live gestreamt seine Veranstaltung aus dem Watergate Hotel, wo er untergekommen war. Das Watergate Hotel ist ja, sagen wir mal, aus anderen Gründen bekannt, die mit Datenschutz in gewisser Weise auch zusammenhängen könnten. Wer die 70er nicht miterlebt hat, wird es wahrscheinlich trotzdem wissen, aber es sei sicherheitshalber noch einmal erwähnt, dass das Watergate Hotel der Schauplatz des inzwischen wahrscheinlich nicht mehr größten, aber damals größten Abhörskandals der US-Geschichte war. Präsident Nixon hatte in Auftrag gegeben, dass die demokratischen Kampagnenplaner, die in diesem Hotel untergekommen waren, abgehört werden. Das hat letztlich zum Rücktritt von Präsident Nixon geführt. Sprich, eine datenschutzrechtliche Klasse aus diesem Ort zu veranstalten, hat einen gewissen Charme, könnte man sagen. Ja, so viel zum Montag. Am Dienstag haben wir das Fourth Amendment abgeschlossen in Criminal Procedure. Also quasi das beherrschende Thema dieses Semesters, die Einschränkung bzw. das Verbot von Durchsuchungen und Beschlagnahmen. Wie auch immer dieses Wort heißen mag. Es heißt im Englischen völlig anders. Jedenfalls, meine Güte, ich google das jetzt. Ich google jetzt, wie das heißt. Es ist mir peinlich. Es heißt aber höchstwahrscheinlich Beschlagnahme. Ich bin mir fast sicher. Ja, es heißt Beschlagnahme. Das ist gut. Das ist irgendwie beruhigend. Ach, Sprache, herrlich. Ja, Kernamendment der US-Verfassung jedenfalls, dieses Fourth Amendment. Und deswegen hat es ja auch quasi unser komplettes Semester geprägt in Criminal Procedure, in Strafprozessrecht. Das hat eben auch seine Gründe. In Property ging es dann um das Mietrecht. Das Mietrecht ist tatsächlich so ein bisschen Teil des Eigentumsrechts hier. In Deutschland ist das ja alles streng voneinander getrennt. Also ich möchte jetzt nicht mit Trennungs- und Abstraktionsprinzip anfangen, wirklich nicht. Aber in den USA ist dieses Thema Eigentum und das Thema Sachenrecht eben so ein bisschen breiter gefasst und deswegen gehören tatsächlich auch Mietverträge dort hinein. Das ist aber sehr trocken. Möchte ich euch nicht zumuten. Nein, wirklich nicht. Ich hatte kurz überlegt, ob man ein paar spannende Fakten nennen könne, aber die spannenden Fakten werden rar im Eigentumsrecht. Es ist einfach so. Es ist ein trockenes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil man es eben muss, weil es wichtig ist. Aber darüber hinaus vielleicht auch nicht so sehr möchte. Deswegen sei es euch erspart, falls ihr irgendwann mal ein Bar-Examen schreiben wollt in den USA. Viel Spaß. Ansonsten habe ich mir endlich einen neuen Haarschnitt zugelegt, beziehungsweise einfach den bestehenden Haarschnitt verkürzt, könnte man sagen. Das hatte ich ja schon seit Wochen vor und habe es, glaube ich, im letzten Podcast tatsächlich auch schon erwähnt, wie ich gerade festgestellt habe, als ich mir zur Kontrolle einen zufälligen Ausschnitt angehört habe. Ja, jedenfalls habe ich das dann auch geschafft gestern und war danach bei Trader Joe's. Das erwähnte ich, glaube ich, schon. Ach naja, machen wir direkt mit dem Mittwoch weiter. Der ist ja erst angebrochen. Wir haben jetzt 11.33 Uhr gerade. Punkt genau, das heißt 19.33 Uhr in Deutschland. Ihr habt ja erst am Wochenende die Zeitumstellung. Heute stand für mich schon an ein Beratungsgespräch zum OPT, Optional Practical Training. Das ist quasi die einjährige Verlängerung meines jetzigen Visums für Arbeitszwecke im juristischen Bereich. Nach Ablauf dieses Jahres werde ich mich nach anderen Visa-Möglichkeiten umschauen müssen oder eben nicht. Und die Bewerbung dafür, die haben wir heute Morgen abgeschickt. Das ist nicht ganz so unkompliziert. Es ist viel Arbeit. Das ist ein anderer Teil meines Sonntags gewesen, von dem ich nicht erzählen möchte. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, die formalen Voraussetzungen für das Talk zu erfüllen und ein Passfoto zu hinterlegen. Nicht schön. Aber ja, heute war es dann fertig und wir haben das alles abschicken können und ich werde jetzt wahrscheinlich mehrere Wochen bis Monate warten müssen, bis dort eine Antwort kommt. Dann hatte ich gerade noch ein anderes Videogespräch. Über dessen Folgen werde ich vielleicht in der Folge noch berichten. Diese Woche stehen noch ein paar schöne Sachen an. Morgen ist erst Squad, also unser Pizza- und Bier-Event. Und direkt im Anschluss ist dann ein Mixer, eine Bar quasi mit den Alumni, mit den LM-Alumni zusammen. Und da bin ich dann auch sehr gespannt drauf. Es ist wahrscheinlich eine nette Gelegenheit, nochmal ins Gespräch zu kommen. Das heißt aber auch, dass ich beim Squad wahrscheinlich mich auf ein Bier beschränken sollte. Aber das kriege ich hin. Genau, also wird eine interessante Woche wieder. Ist wieder viel los. Und ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Wünsche euch allen eine schöne, angenehme Zeit. Falls es was zu sagen gibt, sagt es mir. Falls nicht, dann möget ihr für immer schweigen. Nein, falls nicht, dann nicht. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ich freue mich, wenn euch das hier was bringt. Und ich freue mich schon drauf, von der kommenden Woche zu erzählen, was ich kommende Woche tun werde. Sinnvollerweise. Wie auch immer, ich denke, wir hören voneinander.